was für mich sehr lehrreich war. Es hat für mich sehr früh geheissen, sich an einem Tisch von gestandenen Menschen, oft Männern, durchzusetzen. Das hat in mir so wie ein bisschen etwas Kompetitives ausgelöst. Ich habe gemerkt, dass sie mir nicht viel zutrauen und das hat bei mir ausgelöst, ich zeige es euch. Und das ist in meinem Leben noch viel ein Antrieb, muss ich sagen.
Sarah und Mara im Gespräch mit. Der Podcast von der Frauenzentrale Zürich.
Wir wollen Vorurteile abbauen.
Und Verbindungen schaffen.
Wir wollen mit unseren Gästen über ihre Lebenswelten reden.
Ihre Perspektiven und Erfahrungen.
Und ihre Sünden.
Und wir wollen auch wissen, was sie verdammt gut können. Die Folge wird unterstützt von stadtlandkind.ch, einem Schweizer Online-Shop für die ganze Familie.
Hallo Sarah.
Guten Morgen, Mara. Ich weiss, es ist für dich wahnsinnig früh heute, gell?
Ja. Wahnsinnig früh, ja.
Es ist 10 Uhr am Morgen, muss man dazu sagen. Heute ist für uns ganz ein besonderer Tag. Wir sind nämlich das erste Mal in unserem neuen Zuhause. Wir nehmen neu hier in der Frauenzentrale auf. Mhm. Und wir haben hier jetzt so ein kleines Podcast-Studio aufgebaut. Und wir haben euch auch schon darüber erzählt in der Folge mit der Big Cis, wieso wir das so machen. Und was heute auch noch neu ist, wir haben am Schluss noch so die Fragen, wo wir, ich habe so Freude, wir haben so Fragenkarten, wir haben jetzt ein Spiel. Und vielleicht kann man das Spiel dann mal kaufen. Ich habe ja gerne Spiele.
Du spielst gerne, gell?
Ja, das ist lustig. Ich bin so Spielefrau.
Du bist Morgenmensch und bist eine Spielefrau. Ich bin überhaupt nicht Morgenmensch und keine Spielefrau. Außer die UNO, da gehe ich immer und das Spiel, das wir dabei haben, da bin ich natürlich mega Fan.
Und ja, wir nehmen auch da auf, das haben wir das letzte Mal darüber geredet, weil ja, eben die Frauenzentrale ist ein NGO. Wir arbeiten ganz viel freiwillig für den Podcast. Wir haben viel Herzblut reingesteckt und ganz viel Engagement, unbezahlte Arbeit. Und dass es weitergeht, findet ihr unsere We Make It-Kampagne. Die läuft immer noch. Wir freuen uns mega fest, wenn ihr euch beteiligt. Ich sage einfach Danke.
Ich sage auch Danke. Und es ist wirklich so, dass jede Unterstützung für uns zählt. Und wir wollen den Podcast wirklich unbedingt weiterführen. Und danke sehr für die Unterstützung.
Weil Frauenstimmen, die sollen gehört werden. Und die Frau, die wir als erste haben wollen einladen, eigentlich. Aber natürlich, weil sie so viel beschäftigt ist, nicht gerade so viel Zeit gehabt. Aber wir sind dranbleiben. Sie ist auch dranbleiben, weil sie hat immer gesagt, mal, ich komme auch gern. Aber bis wir dann einen Termin gefunden haben, hat es ein bisschen Zeit gebraucht. Und ich habe so gemerkt heute Morgen, ich bin ja seit 5:30 wach, darum ist es für mich nicht früh. Ich bin wirklich so verwachen, so, heute ist der Tag und ich freue mich so fest. Ich bin auch Vorfreudenfrau, nicht nur eine Spielefrau.
Das bin ich auch.
Herzlich willkommen, Steffi Buchli. So Hallo, schön Steffi. Bist du da.
Hoi miteinander, danke vielmals für die Einladung und ich finde es schön, hat es endlich geklappt.
Ich möchte kurz etwas dazu sagen, wieso wir dich haben wollen, eigentlich so als erste Gästin gewinnen, weil ich kann dir gar nicht sagen, wann ich das erste Mal dich irgendwo gesehen habe. Das ist schon sehr, sehr lang her. Weil man, ich habe dich schon lange irgendwo gesehen. Mara sagt nachher ein bisschen mehr zu dir und tut dich vorstellen. Und die Frauenzentrale hat den Auftrag, zu stärken. Und du bist für mich wirklich so eine Figur, die egal, in welchem Kontext ich dich wahrnehme. Und egal, weißt du, jetzt bei einem Interview oder ob es jetzt irgendwie eben ist, dass du etwas irgendwie Persönliches irgendwie erzählst oder ob es zum Thema Sport ist oder zum Thema Business. Aber was ich immer so rausnehme, ist einfach so, okay, das tut gut und das stärkt.
Das ist ein schöner Effekt, wenn du das sagst. Freut mich das sehr. Ich glaube, das ist etwas, wo, glaube ich, unsere Welt ein bisschen mehr braucht. In dem Sinn freut es mich, dass es so ankommt.
Sehr fest.
Für die, die dich noch nicht kennen, wahrscheinlich sind das nicht viele, würde ich dich noch vorstellen. Ich bin immer froh, wenn man dann die Bio noch ergänzt, weil ich denke, was man im Netz findet, ist ja auch nie vollständig, mal einerseits. Und andererseits, vielleicht je nachdem, wo man jetzt auch gerade steht, in seinem Lebensabschnitt sind vielleicht andere Sachen wichtig als das, was ich sage. Also du heisst Stefanie, aber man nennt dich Steffi Elisabeth Buchli Kohler.
Ja, genau.
Aber, also eigentlich sagen dir alle Steffi.
Ja, steht aber so auf meinem Bankkarte. Oder wenn ich jemandem Geld finde. Ja, dann sieht man das auch.
Bei mir im Fall auch, immer so entlarvend.
Aber ich fände es eigentlich auch noch spannend, wenn du dich vorstellen so
in voller Länge.
In voller Länge. Stefanie Elisabeth Buchli Kohler ist
mein Name. Why not? Vielleicht fange ich das noch an irgendwann.
Ja, ich finde, es hat eine Eleganz.
Ja, total.
Du bist ein 78er Jahrgang. Schweizer Medienmanagerin und Sportjournalistin. Seit November 2023 bist du Chief Content Officer im Verblick und Geschäftsleitungsmitglied bei Ringier Medien. Schweiz. Mhm. Genau. Und du bist verheiratet, du hast eine Tochter, sie hat einen mega coolen Namen, Carly. sie ist 2016 zur Welt gekommen und dort haben sicher auch noch viele das wahrgenommen, was dann gelaufen ist in den Medien über dich. Du bist nämlich mega fest besprochen worden, weil du nach 4,5 Monaten wieder bist gearbeitet. Wow.
So wie es eigentlich
also, ich mein.
unser Gesetz uns vorgibt. Genau, aber es war dann ein grosses Theater. Mhm. Weil ich glaube, was die Leute triggert hat, ist, dass ich schon dort in dem Moment gesagt habe, ich freue mich mega und ich habe auch schon, ich glaube, schon bevor Carly auf der Welt war, habe ich gesagt, ich will weitermachen. Ich habe so lange investiert für meine Karriere. Ich will hochprozentig weiterarbeiten. Und das allein hat die Leute wahnsinnig getriggert.
Das ist verrückt. Beschäftigt dich das heute jetzt noch, was da passiert ist?
Also ich bin im Nachhinein sehr froh, dass ich dort mal zusammen mit meinem Mann so gut vorbereitet war auf den Schritt. Also wir haben uns sehr gut durchgedacht, wie wollen wir das haben. Wir haben uns sehr bewusst für die Variante mit dem Nanny entschieden, die uns hilft als Familie. Wir haben sehr viel geredet zu dem Zeitpunkt, wo der, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Shitstorm gekommen ist. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig gewesen, weil wenn wir nicht klar gewesen wären in unserem kleinen Familienkreis, dann hätte uns das, glaube ich, völlig verjettet. Weil ich habe wie nicht gedacht, dass man noch an diesem Punkt sind. Und lustigerweise, bis heute kommen Leute auf mich zu, meistens Frauen, die sagen, hey, ich bin so froh, hast du das gemacht und hast du laut darüber geredet. Und ich habe dort so fast eines der ersten Mal gemerkt, warum das eigentlich noch Sinn macht, dass ich Fernsehen sei Dank so eine laute Stimme bekommen habe, um mal etwas Wichtiges zu sagen. Oder? Ich habe viel einfach Sportnachrichten verkündet, das ist auch wichtig. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich das erste Mal gefunden, okay, das war jetzt für einmal sinnstiftend, dass ich so eine Diskussion öffentlich machen konnte.
Und das ist ja etwas, was ich immer wieder beobachte, auch jetzt bei ganz jungen Frauen, wo sie so verletzbar sind auf dem Thema. Also es ist oder also die Anfangszeit mit einem Baby ist ja eine Zeit, wo einen Weg verunsichernd ist. Ich meine, es ist ein Job, den du eigentlich neu lernst, so. Ja. Als Vater und Mutter, hast ja keine Ahnung, wie auch. Ja. Und du bist so irgendwie voller Unsicherheiten. Und wenn dann noch auf dieser Ebene angegriffen wirst, und ich staune immer wieder auch bei mir in der Praxis, wie ich mitbekomme, dass Frauen, die irgendwie in guten Positionen sind, die dann klar verkünden, vielleicht schon in der Schwangerschaft, eben, ich gehe irgendwie nach Mutterschaftsurlaub, eben steige ich ein, vielleicht 100%, 80%, dass sie das ab eigentlich der Schwangerschaft erleben, dass sie angegriffen werden.
Unglaublich.
Das hört nicht auf.
Also ich finde es wirklich auch übergriffig, wenn man einer Frau dort irgendwie ungefragt Tipps auf den Weg gibt oder auch den Mahnfinger, ja, musst jetzt zuerst mal abwarten und dann mal schauen, ob es dann geht, so wie du dir vorstellst und so. Ich finde es wirklich übergriffig, weil es halt auch immer, also was mich bis heute so ein bisschen beelendet, ist, dass wir es nicht schaffen als Gesellschaft, nicht von uns auf andere zu schliessen, oder? Dass nicht das, was für mich gut ist, unbedingt auch für dich oder für dich muss gut sein, oder? Dass wir völlig individuell eigentlich uns einen Lebensentwurf bauen können, der keine Wertungen drin haben sollte. Und dort merke ich manchmal schon, dass wir noch überhaupt nie sind. Und das, was du sagst mit der Verunsicherung, oder? In den Momenten, wo ich eben irgendwo ein Interview gebe oder so, wirke ich ja dann immer völlig in mir ruhend und. Aber ich meine, ich kann euch sagen, x-mal stehe ich wieder an. Ich weiß auch nicht, wenn ich heimkomme oder am Morgen muss gehen, in einem Moment, wo meine Tochter vielleicht noch am Brüllen ist wegen irgendetwas und ich muss dann einfach aber auf den Bus gehen, weil ich sonst eine Sitzung verpasse oder so. Das sind nach wie vor Momente, wo ich dann wieder tief anfangen zu zweifeln, mache ich das richtig? Sollte ich jetzt nicht gescheiter mehr daheim sein? Mache ich jetzt etwas falsch und bin dann schuld, wenn etwas nicht gut läuft? Und das ist schon noch krass, oder? Wenn ich merke, so fest ich mich auch mit dem Thema befasst habe, 9 Jahre Übung habe ich jetzt auch schon, doch immer wieder komme ich an einen Punkt, wo ich zweifle. Und das zeigt mir schon, wie viel Arbeit wir noch vor uns haben, dass wir uns auch als Familienfrauen oder als Familienmenschen einfach befreien können.
Ich finde das auch mega wichtig, was du sagst, mit dem wertefrei einander begegnen eigentlich, oder? Weil, ich meine, Frauen, sie sind ja so viele verschiedene Lebenswelten. Das ist auch etwas, was uns sehr beschäftigt im Podcast und wo wir ja auch sichtbar machen, die unterschiedlichen Lebenswelten. Und wir wissen es ja, wir hören es ja auch immer wieder, aber irgendwie finde ich schon krass, auch immer wieder zu merken, dass man dann als Frau gleich eigentlich fast nichts richtig machen kann. Also du könntest ja anstehen und sagen, ich bleibe Hausfrau, ich bleibe daheim, ich mache nur Care-Arbeit, dann wirst du abgestraft.
Ja.
Wenn du früher arbeiten, wirst du abgestraft. Wenn du kein Kind willst und das öffentlich äußerst, wirst du auch abgestraft.
Ja.
Und so weiter, oder? Also das ist schon, ich finde das verrückt, dass wir das in der heutigen Zeit immer noch so haben.
Es ist ganz eine eng gefasste Norm, oder? Ich sage immer so, was mehr gut findet in der Schweiz, ist, wenn sie so 40% schafft, dass sie ein bisschen ihr eigenes Geld hat, sagt man dann amigs. Und ich finde wirklich, wenn das für jemanden stimmt, bitte gut, aber das sollte nicht irgendwie, also wie kommt man dazu, so etwas als Norm anzuschauen, oder? Es ist wirklich
hanebüchen. Es ist so verrückt, weil eben das wie nie genügen, nie genug sein, eigentlich immer irgendetwas falsch machen. Du hast zum Frauentag 9 Gedanken auf Social Media geteilt. Ich habe es so angeschaut, das war eigentlich morgen früh und ich habe so gefunden, yes! Und ich möchte dir 9 Gedanken, wenn du Lust hast, darauf in das Gespräch mitnehmen.
Ja, mega gerne.
Weil der erste ist nämlich, du bist genug.
Weißt du, ich habe das aufgeschrieben quasi für den Speech, den ich am 8. März gehalten habe. Aber ich habe gemerkt, hey, pinst du einfach an deinen eigenen Kühlschrank. Also ich mir. Nein, weißt du, es ist so, eben, ich habe es zwar selber geschrieben, aber ich merke, ich muss auch selber immer wieder das durchlesen. Und das, eben, ich bin genug, das klingt so simpel, darum habe ich es auch als 1 genommen und dachte, ja, ist ja klar. Aber ich glaube, dort fängt es am Schluss an.
Es ist Basis. Vor allem, ich sehe das gleich und das «Ich bin genug», das tönt eben simpel, es tönt ein bisschen cheesy. Und ich würde gerne aber wirklich so ein bisschen dahinter schauen, auch, weil es ist so eine wichtige Aussage. Und ich glaube, ich bin jetzt seit 20 Jahren Mutter, jetzt dann 21 schon, und das Gefühl «nicht genügen» kenne ich auch immer wieder, obwohl ich das Gefühl habe, ja, also ich weiss schon auch, dass ich genüge, aber es begegnet mir dann gleich der Gedanke, ich schaffe es nicht, ich bringe es nicht auf die Reihe. Heute Morgen habe ich einen Newsletter rausgetan, nachher gesehen, wo er draußen ist, dass der falsche Betreff steht, dann denke ich, ich doppel, schon wieder nicht geschafft. Also es sind ja ganz viele so kleine Sachen und mich würde wahnsinnig wundern, wenn du so zurückschaust, so vielleicht auf 20 Jahre, so mit dem Gefühl, ich genüge. Wie bist du da zu mehr so ein Sicherheit gekommen in dem Innen? Auch wenn wir immer wieder strugglen. Also ich merke, so, ich bin sicherer als vor 20 Jahren.
Ja, total, ich auch. Und ich merke auch, wie einem das eine Ruhe gibt. Oder? Die Sicherheit, die wahrscheinlich sehr fest mit Erfahrungen zu tun hat. Und mein Weg ist ja wirklich über die Sportredaktionen eigentlich gelaufen oder allgemeine Redaktionen, zuerst noch allgemeine Newsredaktionen, nachher sind es lange Sportredaktionen gewesen, was für mich sehr lehrreich war. Es hat für mich sehr früh geheissen, sich an einem Tisch von gestandenen Menschen, oft Männern, durchzusetzen. Das hat in mir so wie ein bisschen etwas Kompetitives ausgelöst. Ich habe gemerkt, dass sie mir nicht viel zutrauen und das hat bei mir ausgelöst, ich zeige es euch. Und das ist in meinem Leben noch viel ein Antrieb, muss ich sagen.
Ist das wie ein Trotz?
Ja, es hat also etwas Trotziges. Es hat wirklich etwas Trotziges. Jetzt zeige ich es euch gerade das Leid. Ja.
Oder etwas kämpferisch.
Ja, genau. Und nachher kommen aber mit Erfolgserlebnis kommt dann mehr Ruhe rein. Und das ist für mich, glaube ich, schon einer der grössten Lehrplätze war, immer wieder in Situationen hineinzugeraten, wo man schnell den Raum lesen muss und merken, okay, wie kann ich jetzt denen innerhalb nützlicher Frist ein Signal geben, dass ich kompetent bin, dass ich das schon packe und dass ich meinen Raum einnehmen will.
Ja. Vielleicht hast du ein Beispiel, wo dir das kürzlich wieder mal passiert ist, wo du gemerkt hast, oder vielleicht auch weiter zurück, wo du so gemerkt hast, ah, da habe ich jetzt mehr Ruhe, sodass die Hörerinnen sich da vielleicht auch rausnehmen können. Wie macht man denn das? Oder? Mhm. Also das eine ist ja so, zu hören, ah, du, Sarah und auch ich könnt das jetzt immer besser, aber wie kommt man denn dort an?
Mhm. Also es ist sehr oft in schwierigen Situationen, wo man auch so maximal gefordert ist inhaltlich, wo ich wie fange so Mechanos habe, wo ich mich in der Vorbereitung für ein Meeting, für einen wichtigen Moment oder so, wo ich mir wie einfach ganz kurz aufschreibe, warum ist es richtig, dass ich in dieser Position bin. Dass ich mir wie schnell vor Augen führe, ich habe diese Skills und darum gehöre ich an den Tisch. Und das ist ja auch noch verrückt, oder? Nach irgendwie,
also du visualisierst es.
Ja, genau. Mhm. Und nach über 20 Jahren Berufsleben muss ich mir das immer noch schnell vor Augen führen, dass ich das glaube. Und nachher habe ich noch so einen Mechanismus entwickelt, der mir sehr viel hilft in fordernden Situationen, meistens eben auch Sitzungen oder einfach Roundtables, wo man dran sitzt, habe ich mir zum Ziel gesetzt, dass ich spätestens als Vierte etwas sage. Mhm. Das gibt einem einerseits einen mega Druck, aber zweitens gibt es dir eine krasse Präsenz innerhalb von einem Setup, weil du weißt einfach, okay, ich kann nicht einfach ein bisschen mitschleichen und so auf dem Hinterbänkchen warten, bis mich dann vielleicht irgendjemand anspricht. Sondern wenn du das einlösen willst und es haben dann schnell mal drei geredet und dann weißt du, ah, okay, I'm next, dann musst du einfach sehr präsent reingehen und dir auch, und ich weiss, dass das mein Ziel ist in jeder Sitzung. Das heisst, ich muss schon vorher beieinander haben, was kann ich in dieser Runde beisteuern an Wert. Und das sind für mich so ein bisschen Mechanos, die ich wie mir zu Hilfe genommen habe, so für den Alltag.
Sehr spannend. Also einerseits so ein Selbst-Challenge, mhm, oder? Also wirklich auch so, es hat ja auch etwas spielerisch, das gehört an die Spielfrau raus, natürlich. Genau. Und gleichzeitig aber dann eben auch sich das visualisieren. Mhm. Ich mache das auch bei mir selber, also sich auch mir das einmal aufschreiben. Ich empfehle das auch immer wieder in der Praxis. Macht das, mhm, oder? Einfach mal aufschreiben. Hey, eben Kompetenzen zum Beispiel. Da dazu gehört ja auch, oder? Wenn du sagst, ich bin die Vierte, die etwas sagt, das ist gerade der nächste Gedanke. Keine Angst haben, laut sein, weil sich eben den Rederaum zu holen, etwas zu sagen, das Wort ergreifen.
Das braucht Mut.
Das braucht Mut. Mhm.
Und wir sind ja, oder ich selber bin, glaube ich, auch so sozialisiert worden. Es ist jetzt nicht, man hat nicht immer gesagt, was willst du noch dazu sagen. Man muss sich das Wort dann auch holen, eben aktiv. Es ist nicht immer so, wenn wir immer würden warten, bis jemand uns würde bitten, dann würden wir sehr oft vergeben warten. Und ich glaube, das braucht es wirklich, vor allem auch bei den Sachen, die uns wichtig sind. Jetzt gerade die Themen, die wir rund um die Familienthematik zum Beispiel nicht vom Fleck kommen, wenn wir das nicht laut ansprechen, kommen wir nie nicht hin.
Ich finde das auch spannend. Das kommt ja auch sehr darauf an, wie man geprägt ist. In was für einer Familie ist man gross geworden? In was für einem Haushalt? Was für Menschen, Freundinnen, Lehrpersonen? Bei mir war es so, dass ich in einer sehr lauten Familie gross geworden bin. Und dann das Gefühl hatte, das ist normal. Da bin ich in die Schule gekommen und dort bin ich leise geworden, weil ich gemerkt habe, ah, das ist ja gar nicht gewünscht. Also einmal nicht von Mädchen.
Nur speziell. Also, und dann, was hast du gemacht?
Ja, okay, laut. Ja, ich weiss nicht, ich bin eher ruhig geworden. Mhm. Und habe dann an mich heute, also ich würde mich jetzt heute schon bezeichnen als jemand, der den Raum einnimmt, den ich möchte einnehmen und auch laut bin, wenn ich laut sein will. Aber manchmal verschrecke ich wieder, je nach Setting. Also vor allem auch noch so im privaten Bereich, nicht nur im Geschäftlichen. Oder? Jetzt reden wir mega viel über das Geschäftliche. Mhm. Aber wer kennt das nicht? Man kommt irgendwo an einen Ort oder in Familien rein und plötzlich merkt man so, ui, die sind ja alle ganz ruhig und ich bin so laut und auffällig und selbstbewusst. So, oder?
Und dann passest du dich ja an und nimmst dich selber zurück.
Ja, nicht einmal. Ja. Heute nicht mehr so. Ja. Genau, oder? Also heute ist es so, wie weil eben, du bist genug gut und du darfst ja den Raum nehmen. Aber ja, früher natürlich schon. Aber mich würde wundern, wie das bei dir war. Weißt, ist das in der Familie auch schon so gewesen? Dass, weil das kommt ja auch so wahrscheinlich von Neuem, dass man kann sagen, ja, ich nehme den Raum ein und ich bin auch so laut, wie ich bin. Oder ist das etwas, das du dir hast müssen erarbeiten?
Es ist noch witzig, in meinem Familienrahmen bin ich sehr, sehr still. Ich, also ich meine jetzt vor allem auch in dem Rahmen, wo ich aufgewachsen bin, meine Eltern und Schwester. In dem Rahmen bin ich immer eher ruhig gewesen. Ich habe auch nie so das grosse, also die, die immer den Kasper gemacht hat oder weiss ich was, oder die Vorführungen oder so, das ist nicht so gewesen. Ich glaube, meine Eltern haben uns auch nicht übermäßig viel Aufmerksamkeit gegeben. Das heisst, das Trotzige könnte durchaus auch von dort, um noch ein bisschen Küchenpsychologie reinzubringen, könnte durchaus auch von dort ein bisschen kommen.
Das ist ja die Sarah auch. Könnte noch ein bisschen mit Fach...
Mit mehr Fachpsychologie.
Fachpsychologie.
Dann bleiben wir doch bei der Küche. Ich finde das super.
Nein, in meiner Interpretation ist das schon ist das ein leicht trotziges Element. Durchaus dort schon ein bisschen rum gewesen.
Ja. Wir reden noch ein bisschen mehr über die Punkte, die du zum 8. März veröffentlicht hast. Weil wir finden die einfach mega wichtig und mega gut. Punkt 3 war, sei die Frau, die andere Frauen in den Raum holt. Das ist auch etwas, was uns sehr, sehr wichtig ist und wo wir immer wieder auch versuchen und Netzwerke zu stärken. Magst du noch etwas zu dem Punkt sagen? Wie machst du das oder was meinst du genau damit?
Ja. Ich glaube, es gibt so das Phänomen, die erste Frau sein. Ich war eine frühe Frau als Sportmoderatorin, bei weitem nicht die erste. Aber ich
du bist jetzt auch die erste Frau in dieser Position. Bin ich da richtig dieser informiert?
Position, ja, die Position hat es vorne so nicht gegeben. Von dem her ist es noch schwierig vergleichbar. Aber ich bin dann das nachher noch mal, als ich Sportchefin vom Blick geworden bin. Ist es auch wieder quasi das erste Mal, dass eine Frau diese Rolle einnimmt und so. Und ich habe immer gefunden, ja, das ist jetzt nett. Und ich habe logischerweise auch immer mit aller Geduld die Frage beantwortet, wie ist es denn als Frau in dieser Männerdomäne und so. Und ich habe immer gefunden, das ist aber erst der Anfang, solange ich noch allein bin. Oder wenn wir irgendeine Geschäftsleitung nehmen, solange dort eine einzige Frau reingeht, dann ist es noch nicht erledigt. Oder? Ich glaube, es ist erst dann gut, wenn wir so nah bei Equality sind. Und das ist einfach viel mehr als einfach die erste sein und nachher, ja cool, haben wir es geschafft und nachher nachlassen. Oder ich glaube, wir müssen wie auch auf unseren Wegen, weil wir ja auch die Ruhe jetzt schon haben, die du vorhin angesprochen hast, müssen wir doch wie die anderen versuchen, mit dem anzustecken und zu empowern und mitzunehmen. Und das ist das, was ich probiere. Wenn immer ich auf meinem Weg Frauen treffe, wo ich merke, ich könnte ihnen noch so ein Schöpfchen oder vielleicht auch in unserem Alter darf man ja sogar schon Ratschläge geben. mache
wie
ich
meinst
das
du
sehr
das
gern.
Jetzt genau in unserem Alter?
Also in meinem Alter. In meinem Alter.
Wir das sind wirklich alle genau gleich alt.
Dürfen wir das,
finde ich. Ich finde das auch.
Ich finde auch, absolut. Nein, aber vielleicht so konkret, wie machst du das genau? Also jetzt, wenn jetzt also ein Schüpfchen geben.
Also ich mache nicht zum Beispiel klassisches Mentoring oder so, aber was ich sehr gerne mache, wenn jemand das wünscht, eben ich tue das auch niemandem aufs Auge drücken, dass ich gehe mit einer jungen Frau einen Kaffee trinken und sie erzählt mir, was sind ihre Träume, ich gebe ihr ein paar Infos, wie es bei mir dazu gekommen ist, dass ich jetzt an dieser Position bin, was eben so ein bisschen meine Taktik war, auch in einem beruflichen Umfeld. Ich bin sehr, sehr offen und ich teile sehr viel meine Erfahrungen. Ich glaube, was nichts bringt, ist, wenn wir dann uns als eigentlich Unicorns sehen und einfach hoffen, dass lang niemand nach uns kommt, dass wir immer noch die Ersten sind. Ich finde, die Ersten sind, das ist ein wichtiges Achievement, aber dann die nächsten paar Schritte sind genauso wichtig. Also nicht klassisches Mentoring, aber einfach sehr fest Frauen die Kraft geben. Ich hoffe, dass wir das auch hier in diesem Podcast können, dass die Frauen nachher rausgehen und vielleicht zwei, drei Tricks oder Kniffe oder einfach schlicht auch eine gute Energie spüren, die sie in ihren Alltag übernehmen können.
Was du ja dabei auch machst, was ich eben glaube, ist sehr, sehr stärkend. Ich plädiere für mehr Mut zur Verletzlichkeit.
Ja.
Und das beobachte ich bei dir auch. Also eben, wenn wir jetzt zurückschauen, eben, wo du deine Tochter bekommen hast, oder auch, eben, wenn man dir auf Social Media folgt, dann sieht man auch immer mal wieder eben einen Gedanken, zum Beispiel, wo du teilst, wo du das Haus verlässt am Morgen, kommt mir jetzt gerade in den Sinn, wo deine Tochter zum Beispiel eben irgendwie unzufrieden ist wegen Müsli. Also so kleine, auch eben in dem Sinn Einblick, wo dann glaube ich, eben junge Frauen auch extrem stärker, dass sie merken, aha, die hat manchmal, also Steffi Buchli, die brüllen da an mich auch.
Ja.
Oder aha, die ist manchmal auch unsicher. Oder aha, klar, sie gibt jetzt die 9 Gedanken mit, aber sie schreibt sie sich selber auch auf.
Ja, genau.
Und ich glaube, das ist ja der Unterschied von wirklich Verbindung schaffen und eben wirklich stärken oder so eine Galionsfigur sein, wo dann so eine Vorzeigefrau ist, wo aber dann eigentlich jede Frau am Abend im Bett brüllt und denkt, ja gut, also so toll wie Steffi Buchli werde ich ja eh nie, weil die hat alles im Griff.
Ja.
Und die schafft alles und die hat nie irgendein Problem oder so, sondern du machst eben, also und das, ich glaube, das ist das, was mich so inspiriert auch an dir, also, dass du eben wie das schaffst, die Gleichzeitigkeit zu zeigen von Stärke, aber eben auch Unsicherheit, die dazugehört.
Aber weißt, ich glaube, das braucht es also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde, ich bin immer mal wieder wirklich am Limit. Auch mit es kommen ja dann immer alle Sachen zusammen, oder? Und ich glaube, wenn ich das nicht würde transportieren, auch gegenüber meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich habe zum Beispiel, letzte bin ich in ein 1:1 Mitarbeiter Gespräch hineingegangen und habe am Anfang gesagt, hey, ich bin gerade nicht so im Strumpf. Ich habe gerade ein paar Themen auf dem Tisch, die mich mega belastet. Habe ich schnell so die Szene gesetzt für das Gespräch, um auch wie vorwegzunehmen, hey, es kann sein, dass ich heute nicht ganz die bin, die ich sonst bin, von wegen Präsenz, von wegen können aufnehmen und. Und das finde ich, brauchen wir eigentlich mehr im Geschäftsleben. Oder? Ich finde, die Leaders, ich bin ein bisschen müde, oder, das zu hören. Ich stehe jeden Morgen um 04:30 auf, dann gehe ich 2 Stunden Sport machen, vielleicht sogar 2,5 Stunden. Nein, einfach so. Oder die High-Performance-Speeches. Ich bin müde. Ich finde wirklich schön, wenn bei denen das so ist. Aber eben irgendwo muss doch da eine Echtheit auch eben manchmal sagen, ich bin gerade überfordert, das ist gerade zu viel. Das müssen wir doch können machen. Und wir müssen das logischerweise ich meiner Vorgesetzten gegenüber, aber gleichzeitig muss ich doch auch meinen Leuten können so ein offenes Signal geben, dass sie auch wissen, mit wem sie es heute zu tun hat. Wenn ich am Auseinandergehen bin, weil ich gerade völlig das Zeug nicht im Griff habe, dann muss ich doch das dem fairerweise sagen. Weil sonst denkt er, die hat mich heute jetzt gar nicht so recht zugelassen. Was ist denn mit der los? Ich habe das Gefühl, die ist gar nicht bei der Sache. Wenn ich das aber vorausschicke, weiss umgekehrt auch meine Mitarbeiterin, dass sie mal so in ein Gespräch mit mir reinkommen kann. Oder? Ich glaube, es ist wirklich, was du aussendest, kommst du zurück über. Und ich glaube, wir brauchen doch auch eben im Familienleben oder im privaten Umfeld sowieso, aber wir brauchen doch auch im Geschäftsleben Echtheit. Darum ist es für mich fast nicht diskutierbar, dass wir nicht den Weg gehen. Ich finde, so muss es doch einfach sein.
Ich finde das wirklich auch wie so eine neue. Also das könnte ja auch eine neue Unternehmenskultur sein, wo ja die einen Unternehmen auch wirklich anstreben. Aber mich erstaunt dort auch immer wieder, wie fest dass es ein Masking gibt und wie viele das dann sagen, und ja, dort ist es ja geschlechtsunabhängig. Also wie viele Männer in ein Burnout hineinlaufen oder CEOs, Geschäftsführende, Suchtprobleme haben, Depressionen. Ich arbeite auch mit unterschiedlichen Vereinen zusammen und dort hat es einen Haufen Männer, die zum Beispiel sagen, hey, ich hätte mich nie können verletzlich zeigen in meinem Unternehmen. Und als ich dann offengelegt habe, dass ich eine Depression habe, hat man mich nicht mehr ernst genommen. Dann hat man mich als Chef nicht mehr akzeptiert. Das ist ein Schwächling. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo wir alle in einem Unternehmen können profitieren können, wenn man das macht, so wie du schilderst.
Ich hoffe es, ja.
Ja, also natürlich ist es immer eine Gratwanderung. Kennen wir ja auch, oder? Wie viel Persönliches möchtest du auch reintragen? Was vertreibst du jetzt vielleicht auch selber? Oder vielleicht gewisse, gewisse Sachen möchtest du ja privat behalten auch.
Ja.
Aber mit der Sarah, was ich finde, was wir miteinander halt sehr auch etabliert haben, ist das, was du geschildert hast, Steffi, oder? So, dass, wie geht es dir? Und heute, zum Beispiel bei mir jetzt mit unseren Kindern, wo ja beide mit einer Behinderung leben, also hast du ein Wochenende gehabt, das sehr intensiv ist, zum Beispiel, dass wir dann das uns mitteilen können. Ja. Und dann kann auch die eine zum Beispiel sagen, jetzt übernehme ich das und du machst das nächste Mal das. Und man kann ja dann auch mehr so ein Team werden, ja, oder?
Mhm. Ich glaube, es ist für das Stärken untereinander eigentlich elementar.
Ja.
Und das schließt an den neunten Gedanken an. Ich sage dir jetzt gleich, jetzt schon, weil er so wahnsinnig passt, du darfst alles sein.
Mm.
Ja.
Also eben die Gleichzeitigkeit, du schliessest mit dem dann, oder? Also die Gedanken, und ich finde, aber es passt gerade so gut, weil es geht genau um das.
Ja. Ich glaube, das Maskieren, das ist ja auch eben langfristig, bringt es nichts. Und ich glaube, was du aber angesprochen hast, ist auch noch wichtig, oder? So übermäßig teilen, das ist wirklich nicht angebracht. Da muss man wirklich merken, was ist der Weg. Und ich glaube, es braucht manchmal einfach auch, es braucht auch keine Details zu einer Situation. Aber es braucht eine Ansage, ich bin gerade nicht so im Strumpf, ich habe gerade ein bisschen viel. Und das langt dann auch schon. Also ich glaube auch, zu fest auch eine Vermischung von Privatangelegenheiten und Geschäften, das bringt nichts. Aber eine Grundstimmung muss ich können, transportieren. Und dass das hoffentlich eine Unternehmenskultur beeinflusst, das finde ich, ist nötig. Oder du hast dann immer den Challenge, dass sich ja mehrere Generationen quasi über die Führungsriege von einem Unternehmen eigentlich streuen. Das heisst, du hast aus allen Altersgruppen Leute, die danach eine gewisse Art und Weise haben, wie sie führen, wenn es überhaupt altersabhängig ist. Manchmal ist es jetzt wahrscheinlich ein bisschen ein Generationending, manchmal weniger. Und dass man dort eigentlich ein Setup bieten kann, das versuchen wir jetzt bei uns im Newsroom reinzuprägen, dass sich die Leute wohlfühlen und dass sich verschiedene Charaktere wohlfühlen, dass man auch weiss, eben, man wird gehört, auch wenn man ein bisschen leisiger redet. Oder? Das ist auch etwas, die ganze Geschäftswelt ist sehr auf extrovertierte Menschen ausgerichtet. Also die Lauten sind die, wo man raufschaut zu ihnen. Ich glaube, wir sollten viel mehr auf die Introvertierteren hören. Das würde uns gut tun.
Du hast Punkt 4 von dem 8. März geschrieben, Pause, Nein ist ein vollständiger Satz. Und das finde ich im Fall so wichtig. Also merci vielmals für das. Ja, also es gibt das Buch «Radikale Zärtlichkeit» von Sheda Kurt, wo ja auch schon bei uns im Podcast war. Und dort kommt das auch, also «N» wie «Nein». Und dass auch «Vielleicht» «Nein» ist. Und dass man auch sagen kann «Ja» und dann noch wieder «Nein».
Mhm.
Und dass auch dann das «Nein» akzeptiert werden soll. Und es ist ja wie so, man kann das eigentlich auf jegliche Situationen. Also natürlich, wir kennen es ein für Nein sehr stark in Bezug auf sexualisierte Gewalt,
genau,
auf Konsens. Aber es gehört auch an andere Orte. Magst du noch etwas dazu sagen?
Ich finde, es hat dort natürlich die grösste Dramatik in dem Kontext des Sexualstrafrechts. Aber für mich ist es auch wirklich ein Alltagsthema, wo ich merke, wie schwer uns das fällt. Das Nein. Und ich glaube, wir manövrieren uns dort manchmal in Situationen, wo du dann auch schwierig wieder rausfindest, wenn du mal eben die Klarheit nicht gehabt hast. Und jedes Mal, wenn ich es wieder anwende, das eben sehr klare Nein, das kann man auch wunderhübsch verpacken. Es tönt jetzt da sehr hart. Man kann es verpacken, aber die Grundaussage muss stimmen. Dann ist es sehr wohltuend und befreiend, dass man Nein sagen kann. Es geht für mich auch ein bisschen darum, ich habe das letzte Jahr mal noch einmal gesagt, ich habe in meiner ganzen beruflichen Laufbahn zu oft über gar nicht so lustige Sachen mitgelacht, weil ich die Kraft nicht hatte, um vielleicht zu sagen, hey, nein, das geht nicht. Was ihr da gerade macht, das ist sexistisch oder das ist wirklich jetzt seit 20 Jahren ums Eck, macht doch das nicht oder macht es, wenn ich nicht da bin. So auch dort die Klarheit zu haben, sich zu äußern und einzufordern.
Die Angst vor dem Anecken. Also ich glaube, jede von uns kennt das Gefühl, eben genau, wenn es darum geht, ein Nein zu äußern, also auch so zu reflektieren, wieso habe ich jetzt nicht Nein gesagt? Eben genau so die Situation, du bist irgendwie in einer Gruppe, du möchtest es irgendwie gut haben, dir ist Harmonie wichtig und dann merkst du, jetzt geht es darum, Nein zu sagen und du bleibst ruhig. Mhm. Also wer kennt es nicht? Mhm. Was hilft dir da dabei, dass du es mehr machst? Ich finde, oder es ist etwas Schwieriges und ich weiss, es fällt vielen Frauen unglaublich schwer, auch zum Beispiel, wenn sie in einem Teammeeting sitzen und dann wird die Aufgabe verteilt. Oder noch irgendwie, könnte noch jemand...
Ja. Oh? Ja, genau, könnte noch jemand, ja.
Und irgendwie, dann gibt es die, die da völlig sich daraus nehmen. Mhm. Und wie, oder wie lerne ich dann auch zu sagen, nein, ja, keine Zeit.
Ja. Also lustigerweise ist das, würde ich rückblickend sagen, wahrscheinlich eine von meinen grössten Schwächen gewesen. Genau das, was du beschrieben hast. Ich wollte es immer allen recht machen. Ich habe in der Gruppe Nummer eins wollen, Harmonie, schwierige Sachen ansprechen, ist mir überhaupt nicht leicht gefallen. Und dann ist eigentlich wirklich so mein ganzer Lebensrucksack durch die Exponierung beim SRF als Moderatorin, wo ich wie gemerkt habe, dort mal, es wird alles besprochen. Es wird meine Frisur besprochen, meine Kleidung, meine Art zu formulieren. Alles darf man einfach... Da darf man einfach drüber sich das Maul verreissen. Und ich habe das müssen lernen, ertragen. Und dann merkst du plötzlich, was das mit dir macht. Es gibt dir nämlich Ruhe für deine eigene Position. Und gleichzeitig merkst du, das gibt mir auch die Freiheit, den anderen gegenüber zu signalisieren, passt mir nicht, hätte ich lieber so, hätte ich lieber so. Und dann Kraft schöpfe ich bis heute aus den Erfolgserlebnissen von den letzten Mal, wo ich die klare Aussage gemacht habe. Und auch dort muss ich es mir manchmal wieder vorholen. Warum habe ich es hier gemacht? Was hat sie mir ausgelöst? Und wie wieder das gute Gefühl vorholen, von eben, wie sich es nachher anfühlt, wenn man sich durchgerungen hat, die klare Aussage zu machen. Und das Verrückte ist, nach so vielen Learnings, nach so vielen guten Erlebnissen, ist es nach wie vor ein Durchringen. Aber ich glaube, es ist eine der wichtigsten Weiterentwicklungen in meinem Leben, dass ich jetzt ungute Situationen ansprechen kann, dass ich klare Ansagen machen kann. Ich glaube, das wäre sonst nicht, also ich hätte mich nicht weiterentfalten können.
Weißt du, was ich es am schwierigsten finde, zum Nein zu sagen? Nein. Dort, wo ich es eigentlich gerne machen würde. Also das beschäftigt mich im Moment sehr stark. Wir sind ja alle berufstätig und wir machen alle Care-Arbeit dazu und dann haben wir wahrscheinlich auch noch Freundinnen und erweiterte Familie und so weiter. Und das füllt so krass aus und es ist so ein Stress und man sollte noch Sport machen und man sollte noch das und irgendwie braucht man noch Zeit für sich allein. Und dann gibt es aber so viel, was man eigentlich noch gerne machen würde. Ich möchte so gerne die Freundin mal treffen. Ich würde doch so gerne mal dort noch in die Ferien mit diesen Leuten. Oder ich möchte eigentlich meine Oma besuchen. Und. Oder es kommen die Fragen, kommst du ins Theater, kommst du ins Kino? Und dort Nein sagen, finde ich manchmal so schwierig. Wie entscheidest du das, wo du Nein sagst?
Ich weiss genau, was du meinst. Und wahrscheinlich versuche ich anzusetzen. Ich bin fängig. Und ich glaube, während Covid haben wir ja müssen lernen, dort haben wir ja ganz wenig Interaktionen gehabt. Und da hast du automatisch angefangen zu überlegen, was bringt mir, und damit meine ich meinem Herz, am meisten. Und ich habe dort wie nochmal ganz fest aufgeräumt mit Sachen, die ich einfach gemacht habe. Also irgendein Feierabendbier, wo ich mit jemandem habe, wo mir nur Energie nimmt und mich zumüllt mit irgendetwas, wo ich merke, es ist nicht eine Interaktion, wo ich nachher gestärkt rausgehe, sondern es ist so Training. Dort habe ich wie ganz klar gesagt, das mache ich nicht mehr. Das heisst, ich habe viel Ballast abgeworfen, zum Raum schaffen für die Sachen, die ich lieber habe, also die du vorhin angesprochen hast. Ich würde doch noch so gerne das und das. Gleichzeitig müssen wir es ja dann immer noch manchmal sagen, weil es passt immer noch nicht alles rein. Und dort merke ich, wie ich versuche es ein bisschen zu antizipieren, kann ich jetzt noch etwas auf diese Woche draufladen oder bin ich dann einfach an dem Tag, wo dann das Lässige stattfinden würde, einfach so am Limit, dass ich es nicht mehr geniessen könnte. Aber quasi die Vehemenz im auch wieder mit der Klarheit zu sagen, schau, es passt mir gerade nicht. Auch bei Bekanntschaften, wo ich merke, ja, das hilft jetzt niemandem etwas. Ja.
Ja, dort habe ich auch angefangen, wie ich sage, ich muss es ein bisschen spontan nehmen und dann irgendwie wie können abschätzen, okay, ist jetzt also eine Person, die mega fest halt muss können planen, oder kann ich jetzt dieser Person das irgendwie auch zumuten, dass man dann halt kurzfristig abmacht. Und ich lerne das im Moment recht viel von anderen Frauen um mich herum, wo wir sagen, ja, wenn man halt mit mir nicht befreundet sein, ist das etwas, was man muss akzeptieren muss, dass ich halt sehr ein volles Leben habe oder so und so halt funktionieren und dann halt erst spontan kann sagen. So.
Und könnt ihr das annehmen, wenn jemand das sagt?
Ja, also ich habe mittlerweile auch die Kultur im Freundeskreis. Super. Also ich habe wirklich das Glück, dass ich wie ganz viele Freundinnen habe, die erstens mal nicht verrückt werden, wenn ich auf ein WhatsApp nicht antworte. Dass nicht irgendwie persönlich das beleidigt sind.
Das ist so
ein
wichtiger Punkt, Sarah, merci für das. Weißt du, so, auch so das Einfordern von, also in Freundschaften zum Beispiel, du musst immer präsent sein, ja, dass das nicht mehr ist.
Und auch, wo man nicht muss dann irgendetwas vorschieben, dass man nicht kann, sondern einfach darf anrufen und sagen, du, ich habe mich wahnsinnig gefreut, aber es ist mir zu viel. Weil ja, das Leben ist immer wieder zu viel. Also mein Vorfall ist ein volles Leben. Und ich habe da aber für mich auch schon lange ein Reframing gemacht, weil was für ein Glück ist es, ein volles Leben darf zu haben.
Ja.
Was für ein Glück auch eigentlich mehr Zeit zu haben für das volle Leben, für die vielen Sachen, die man toll findet. Aber sich so eine Kultur erschaffen, also wie so ein eigenes Leitbild, also finde ich etwas Wichtiges, und zwar beruflich und privat.
Und dann das, was du sagst, dass auch die Leute kommunizieren und dann sagen, schau, das ist die Art und Weise, wie man mit mir kann befreundet sein kann. Ich habe zum Beispiel auch sehr klar für mich eigentlich bestimmt, Karl ist jetzt 9. Ich habe in den letzten 9 Jahren wahnsinnig wenig am Abend abgemacht gehabt. Ich habe über den Mittag Freundschaften gepflegt und logischerweise Freundinnen rundherum auch um meine Familie gehabt. Aber einen Abend hergeben, da bin ich wahnsinnig geizig, weil ich weiss, ich will eigentlich gerne heimgehen. Und dann erkläre ich das den Leuten und dann habe ich auch zum Glück die rundherum, die sagen, jawohl, habe ich verstanden, und dann planen wir so. Hankerum habe ich Freundinnen, die genau auch sagen, ich bin lieber auf kurzfristig ansagen. Ich glaube, da muss man auch die Offenheit haben und das akzeptieren. Es ist gar nicht, auch das ist gar nicht diskutierbar. Und bei mir, wenn ich merke, dass jemand etwas von mir einfordert, das ich nicht einhalten kann, dann bin ich dann sehr schnell weg, weil ich nicht mag, noch mehr Druck in mein Leben hineinlassen.
Ja, und das, was du sagst, hat ja mit zu tun, seinen eigenen Wert irgendwo zu kennen. Also nicht, dass man sich überbewertet, sondern dass man sich einfach auch anerkennt in dem, wo man ist, wo man braucht, und dass man nicht muss eben die ganze Zeit allen alles recht machen.
Also das ist etwas vom Wichtigen, und mit dem kommt auch, dass man dann merkt, es darf niemand eigentlich Ansprüche an einem stellen. Natürlich darf das Familien immer wieder, da sind wir da, das wissen wir. Aber selbst dort gibt es manchmal eine Grenze, wo man kann sagen, ich brauche jetzt schnell einen Moment für mich. Ich muss ganz schnell können da sitzen und 10 Minuten für mich sein. Ich glaube, da müssen wir sehr, also den Wert zu kennen, das ist wahnsinnig wichtig.
Den Wert kennen. Wert, du sagst Punkt 5, du musst hart verhandeln. Hat auch mit dem eigenen Wert kennen zu tun. Und wir haben jetzt so mit dieser eigenen Kultur arbeiten und eben das auch kommunizieren. Eben, was ist mir zu viel, was kann ich nicht, ist ja auch eine Form von Verhandlung. Und das fällt unglaublich schwer teilweise, also überhaupt den Mut zu haben. Und was ich beobachte, auch in meiner Arbeit in der Coaching-Praxis, was Frauen noch viel, viel schwerer fällt, und ich kenne das auch sehr gut, ist, wenn es ums Thema Geld geht.
Krass. Das ist etwas, das merke ich auch bei mir selber. Das braucht dermaßen Überwindung, dort einfach eine Forderung zu formulieren, oder nachher dieser Forderung nachzuhaken und sie zu tacklen, dass man zum Ziel kommt, das fällt uns wahnsinnig schwer. Und auch dort, also darum auch der Punkt auf dieser Liste, oder? Ich finde, das ist etwas, wo wir einfach lernen müssen, oder? Also, wenn wir irgendwie Gender Pay Gap ohnehin schon systemisch irgendwie halbwegs reinlaufen, dann müssen wir einfach schauen, dass wir nicht warten, bis uns jemand sagt, oh, ich habe da noch das Gefühl, ich müsste dir ein bisschen mehr geben. Sondern wir müssen selber wissen, was unser Wert ist, dass wir ihn einfordern können. Und das ist schon etwas, wo ich auch mit meinen Freundinnen wieder Gespräche habe und der eine oder andere sagen, ja, aber Gott, jetzt musst du doch mal dort zu dem Chef gehen und sagen, hey, jetzt wäre es mal Zeit. Oder das müssen wir lernen.
Ja, und ich glaube, das, was du ansprichst, ist so, es muss sich ja einerseits auf der strukturellen Ebene etwas verändern. Mhm. Also es sollte nicht sein, dass man ungleich bezahlt wird, genau. Zum Beispiel. Genau. Oder dass es noch Jobs gibt, wo man working poor ist, also wo das Geld nicht langt zum Leben, wenn man 100% schafft. Also ich bin ja gelernte Buchhändlerin, ja. Und kenne das von damals noch. Also und das ist wie so auf der strukturellen Ebene, aber dass es gleich das Individuelle dort auch braucht und die individuelle Arbeit an sich, um sich das einfordern, was einem zusteht.
Völlig, ja.
Wie hast du das trainiert?
Eine Zeit lang hatte ich ein Management, wo ich viel so Moderationsaufträge hatte. Und es war noch spannend. Ich habe dann gemerkt, ich weiß sehr wohl, was mein Wert ist. Ich habe aber das Management gebraucht, wie als Handpuppe, um das vortragen. Und das ist noch krass, oder? Ich habe dort gemerkt, ich gebe ihnen sehr klare Vorgaben und sage, dort ist meine Schwelle, darunter gehe ich nicht, sonst sagen wir ab. Aber ich habe es hier noch nicht selber artikulieren. Dann habe ich wie über ein paar Jahre via das Management eigentlich meinen eigenen Wert verhandelt und habe nachher wie durch das gemerkt, aha, es funktioniert. Und dann habe ich es wie das erste Mal dann selber probiert und gemerkt, ah ja, das geht. Und dann habe ich logischerweise auch bei meinem Jobwechsel, wo ich raus bin, zum iSports nachher zu ringen, habe ich einen Manager an die Verhandlung schicken und sagen, und eine Tampuppe mitnehmen und irgendwie hier reden lassen.
Das wäre noch lustig Bild,
also. Mal schauen, wie sie reagiert hat.
Neu von Klibi und Karolin.
Ja, und neue Unternehmenskultur.
So eine habe ich übrigens als Kind, so eine Karolin. Das wäre noch lustig, die würde ich genau mitnehmen. Und dann den Dialekt noch nachmachen. Nein, und dann musste ich das selber lernen und habe dann gemerkt, es geht. Aber das ist wirklich tough. Und auch dort wieder. Es braucht bis heute Überwindung.
Da sprichst du ja an und ich höre es jetzt ganz viel raus und ich sage es jetzt kurz, weil wir haben so neu zwei, so, ich habe Mara gebeten, ich habe gesehen, sie hat schon für ihr Buch gezuckt. Mhm. Ich habe wir haben uns vorgenommen, neu, wenn wir hier aufnehmen, dass wir, ich gebe auch einen kleinen Gedanken to go aus meiner Coaching-Praxis mit, der irgendwie passt. Und ich habe Mara gebeten, einen Buchtipp zu geben. Und ich habe jetzt eigentlich etwas anderes vorbereitet. Aber wenn ich das so höre, ein kleiner Gedanken to go aus der Coaching-Praxis ist genau das, was du eigentlich schon angetönt hast mit dem Visualisieren. Und mach das auch mit dem Wert, also mit dem Geld. Also das heisst, einerseits schreib auf, was sind deine Fähigkeiten und dann schreib wirklich die Zahl auf, die das kostet. Also wenn du dich für ein Gespräch, irgendwie eben ein Vorstellungsgespräch vorbereitest, einerseits, was sind meine Fähigkeiten, wieso habe ich diesen Job verdient, wieso bin ich gut für die Firma und auch, was ist mein Lohn, den ich fordere. Und die Zahl aufschreiben, dann auf den Boden legen, alles, was du aufgeschrieben hast, auch auf den Boden legen und anstehen und es dir selber laut vorlesen. Und dann mal schauen, wie stehst du an und versuchen, ein bisschen wirklich den Raum auch einzunehmen mit dem Körper. Also stehen ein bisschen breitbeinig an, machen das Brustbein auf und dann wirklich so nochmal drauf schauen, sich selber vorlesen und sagen, yes, und jetzt gehe ich für das. Kleine Gedanken.
Wunderbar.
Ich habe gerade noch selber so überlegt, eben einerseits, wie war das, als ich Teams geführt habe und Frauen sind gekommen mit, einer, eben mit so einem Anliegen. Mhm. Also wieso, ich finde, mein Lohn ist zu tief. Und ich habe eigentlich nie das Gefühl gehabt, dass das jetzt schlecht ist, wenn man zu mir kommt mit dem. Mhm. Also das vielleicht auch noch so, von dieser Perspektive jetzt als Vorgesetzte damals, ja. Eben du, Steffi, bist ja auch Vorgesetzte. Mhm. Ich habe das nie schlecht bewertet. Klar gibt es irgendwo dann eine Grenze, von, also wo man muss sagen, okay, jetzt müssen wir vielleicht zuerst mal nochmal Ziel vereinbaren. Also du kannst ja schon nicht dann so sagen, ja, komm doch jeden dritten Tag und ja, genau. 1000 mehr im Monat oder so. Es muss natürlich irgendwo realistisch sein. Aber ich habe es eigentlich auch immer so empfunden, dass das auch eine Art Kompetenz ist.
Total.
Und auch eine Loyalität am Unternehmen gegenüber, weil man könnte ja dann auch nicht und geht einfach, sondern ich möchte ja da bleiben und ich möchte mit euch eine Lösung finden. Also das ist ja wie so, weil von der anderen Seite ist es ja dann mehr so die Perspektive, oh nein, ich kann doch nicht noch mehr fordern. Und ja. Dabei kann es ja ganz anders auch ankommen, als man vielleicht meint.
Völlig, und es ist ja auch eine Form von Commitment. Und eben, ich führe seit jeher gemischte Teams und ich sehe die Lockerheit, wie Männer reinspazieren, breitbeinig, wie man es kennt, und nachher einfach mal eine Forderung auf den Tisch tätschen, oder? Und die Frauen, die ganz verstohlen am Schluss so, etwas habe ich noch, bevor ich wieder gehe und so. Das muss gar nicht sein. Ich glaube, wir können einen Mittelweg wählen, aber man muss sich sicher nicht verstecken für das Aufbringen von diesem Thema.
Und das andere ist auch, sehr viele Frauen machen sehr viel Gratisarbeit, oder? Und ich meine, auch dort irgendwo mal dann den Schluss noch zu fassen, zu sagen, ich mache jetzt einfach auch wirklich praktisch, also vielleicht gibt es noch etwas im Jahr, wo man dann sagt, ja, das mache ich jetzt noch gratis oder es macht mir so viel Freude oder es macht so viel Sinn, aber einfach nicht mehr grundlegend. Ja. Es ist nicht alles immer einfach, steht nicht alles zur Verfügung.
Und das ist so spannend, oder auch, was du sagst, ja, es braucht mich immer noch Mut, das ist ja auch so etwas, oder, wo ich so wichtig finde, dass man darüber redet, nur weil wir es vielleicht machen, heisst nicht, dass wir nicht unangenehme Gefühle dabei haben. Und das ist ja auch ein Indiz für das Verlassen der Komfortzone. Ja. Und da hast ja du auch so den Begriff so Challenge, also ich challenge mich ein bisschen. Und das kann man ja auch so machen, oder ich höre das auch ein bisschen raus, dass du dich wie selber auch ein bisschen challenge und eben wie auch dann sagst, so erweitere ich ja auch immer wieder die Zone.
Ja. Und die Erfolgserlebnisse von dem Mini-Challenge und wieder eben etwas Kleines können feiern, das gibt einem ja auch wirklich ein Selbstvertrauen im Handeln von solchen Situationen. Oder auch eine Lockerheit, oder? Wenn du es ein bisschen spielerisch nimmst, dann kannst du es eigentlich viel besser handeln, weder wenn du so alles auf eine Gehaltsforderung auflatschst und dann so völlig belastet irgendwie zu den Vorgesetzten kommst. Das ist eigentlich falsch. Man muss es wie spielerisch und logischerweise trotzdem mit der nötigen Ernsthaftigkeit angehen. Aber das immer wieder sich zu der Komfortzone auslupfen, finde ich halt, ist eh eine gute Übung. Weil ich glaube, unser Geschäftsleben, ich weiß nicht, wo es noch Job gibt, wo man es einfach ein bisschen kann, im Stuhl hängen und warten, bis die Jahre vorbeiziehen. Ich glaube, wir müssen sehr wach sein und uns sehr fest in neue Herausforderungen hineinstürzen. Und wenn man das so ein bisschen übt mit sich selber, ist das eine gute Grundhaltung.
Du hast ja dann auch noch gesagt, schreib deine eigenen Regeln. Ist das so ein bisschen auch das? Also ist das eine Regel, die du befolgst, um zu sagen, ich challenge mich?
Ja, weil mir das gut tut, weil mich das wach macht, weil ich das auch gerne habe als Grundgefühl. Und ich glaube, dort muss jeder für sich einmal die Skizze machen, wie will ich es gerne haben und wie stimmt es für mich.
Oder genau das, was wir vorher davor gehabt haben. Ja,
völlig. Eben, das machst du, wenn du irgendwie ein Start-up gründest, machst du das relativ schnell mal, wie will ich es denn haben und so. Aber für dich selber weiss ich nicht, ob jeder einfach mal so die Skizze gemacht hat, wie stimmt es für mich, wie will ich sein. Und da meine ich auch wie das ganze Setup, oder? Ich habe auch jemanden beobachtet, der in eine Familiensituation hineingeschlittert ist, die nicht gut war, weil man es nicht diskutiert hat und weil die Frauen nicht getraut haben, mit dem Mann anzuhocken und zu signalisieren, hey, ich will gerne nicht voll zum Job aus. Ich habe 2 Studienabschlüsse. Ich glaube, es wäre gut, wenn ich mehr reingehen würde. Das gibt, wenn du das nicht machst, die Diskussion, oder wenn du das Framework nicht hast, wie will ich unsere Familie bauen? Oder wie wollen wir unsere Familie bauen? Dann kommt es selten gut. Und das ist auch etwas, wo ich den Frauen oft sage, diskutiere das Zeug zu Boden. Wenn du dich dort in etwas reinschicken tust, dann... Also 8 am 6.
Das heißt Framework, eben einen Rahmen setzen. Eben jede Firma hat das Leitbild, gut, ob es dann gelebt wird, ist auch die andere Frage. Aber ich finde das wirklich so spannend, sich einfach mal sich eine Stunde Zeit nehmen und so sich mal aufzuschreiben, was ist denn eigentlich mein Leitbild? Eben bevor man irgendwie vielleicht in einen neuen Job geht oder bevor man irgendwie Familie gründet, mal aufschreiben, hey, ja eben, unter was denn? Unter ja, welchen genau. Wert?
Und dann immer wieder neu durchschauen und wieder justieren. Oder? Genau. Ich glaube, wenn man in einer Familiensituation ist, da entwickelt sich ja alles ständig weiter. Es ist immer im Fluss, es braucht uns mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Mal, jetzt bin ich in einer Phase, manchmal, wenn ich heimkomme am Abend, ist meine Tochter am Malen und dann schaut sie noch schnell auf, hallo Mami. Aber es ist sonst nicht mehr gerade irgendwie, sie tanzt jetzt nicht mehr im Kreis, wenn ich reinkomme. Das heisst, du kannst auch wieder justieren an dem System. Und das ist wie ein ständiges ein Konzept anpassen, wenn du so willst. Oder? Und das klingt unromantisch, aber es hilft natürlich wahnsinnig fest.
Ja, aber ich höre dort auch so das wieder mit der Neugier auch, oder? Und mit dem lebenslangen Lernen irgendwie auch. Oder? Ich meine, das eine ist ja, dass dann die eigene Lebenswelt sich verändert, wie das Kind grösser wird etc. Ja. Oder man selber wird älter und so. Aber es ist ja auch, die Welt verändert sich, Menschen total. Um einem herum verändert sich. Und ich höre dort mega fest auch daraus.
Ja,
oder?
Total.
Dass man dann, und auch nicht so, dass man kann zwar die Punkte so formulieren, aber sie sind nicht so fixiert, also so unbeweglich, sondern dort drin gehöre ich jetzt ganz viel, genau, im Fluss.
Ja. Extrem, ja, das glaube ich auch.
Ist alles fluid, letztendlich. Mhm. Und dann sagst du ja auch die 8. Regel, den perfekten Moment gibt es nicht und es passt auch so gut zu dem Fluiden.
Das ist einfach mein Lieblingspunkt. Also ich finde den N wie Nein mega wichtig und das ist aber mein liebster. Ja.
Warum hat er dich so angesprochen?
Hey, ich glaube, einerseits, ich kenne es mega fest von meinem eigenen Leben. Es hat nie den perfekten Zeitpunkt gegeben. Also ich habe dann natürlich manchmal auch Schnellschüsse gemacht, wo ich muss sagen, hätte ich auch noch ein bisschen warten können. Oder auch jetzt vielleicht ein bisschen, manchmal mir gewisse Entscheidungen im Leben besser überlegen. Mhm. Vielleicht ist das dann die Altersweisheit, ich weiß nicht. Aber, oder einfach Altersträgheit.
Ja, genau.
Nein, aber es ist wie so, ich habe immer müssen einfach auch Entscheidungen treffen und wieder Anpassungen mache in meinem Leben und habe das nie können warten auf den perfekten Moment. Und es beschäftigt mich auch, junge Frauen um mich herum zu sehen, die sich sehr, sehr belastet mit dem, dass sie den perfekten Moment abwarten. Und ich würde ihnen das manchmal so gerne nehmen.
Mhm. Es ist ja auch ein totaler Stress, wenn mega. Du auf den Moment ja. wartest. Und für mich ist der Punkt auch noch so ein bisschen geprägt durch etwas, wo schon auch sehr weiblich ist. Oder? Ich glaube, bei jedem Schritt, den wir machen, würden wir gerne, also jetzt sind wir vielleicht wieder bei beruflicher Weiterentwicklung oder bin ich ready für Mutter sein. Am liebsten würden wir jedes Böckchen ticken. Jawohl, ich habe 100% richtig. Jetzt habe ich die Vorbereitungsprüfung fürs Muttersein oder fürs Teamleitersein oder fürs CEO-Sein oder fürs weiss der Geier was sein, habe ich jetzt geschafft. Jetzt gehe ich den Schritt. Das Problem ist einfach, es ist immer umgekehrt. Ich meine, Mensch, ich wäre je Programmchefin von einem Fernsehsender geworden als Moderatorin, wenn ich nicht einfach mal angesagt hätte. Und ich habe mir schon klar überlegt, Hauptskills habe ich gehabt. Aber mir haben faktisch wahrscheinlich 27% von dem Job noch gefehlt. Ich hatte dafür so eine steile Lernkurve gehabt und die coolste Zeit von meinem Leben, weil das so fest mich aufgewühlt und etwas mit mir gemacht hat. Also, wenn ich den Mut nie gehabt hätte, ja, dann würdest du einfach stehen bleiben. Also das Warten, bis man alle Häkchen gemacht hat und dann gehen.
Steffi, woher nimmst du denn den Mut? Da werden sich jetzt viele fragen. Ich will den auch. Woher kommt denn der?
Wirklich ist es auch ein bisschen Übermut. Nein, ich habe natürlich schon so ein Grundtrieben sein, wo ich schon auch finde. Ich meine, letztens hat jemand aus meinem Umfeld wirklich so gesagt, aha, also jetzt wäre es doch gerade so schön gemütlich geworden. Das ist dort, wo der Schritt kam, ist mit Ringe in die Schweiz. Oder? Wo ich natürlich schon merke, ich bin schon so immer eigentlich am Pedalen. Und das treibt mich an. Aber gleichzeitig auch, ich will doch Sachen erleben und Stillstand macht mich dann in dem Sinn fertig. Also ist es, glaube ich, schon auch eine Lebenslust, die mich antreibt.
Es ist mega spannend, dir zuzuhören. Und danke vielmals, dass du das auch so offen teilst.
Sehr gerne.
Und wir so viel dürfen erfahren
spannend
von dir.
Spannend mit euch.
Wir müssen dich einfach noch mal einladen, merken.
Ich bin mega gerne Teil 2.
Du hast noch den Buch.
Ja, ich habe den Buchtipp zuerst. Soll ich zuerst? Mhm. Und dann kommen wir zu unserer.
Das ist neu. Mara, ihr Buchtipp, das gibt es jetzt jedes Mal.
Ja, das gibt es.
Das finde ich
jedes
eben super.
Wir tun es immer in die Show Notes. Ich bin gelernte Buchhändlerin und ich bespreche unter anderem zum Beispiel für die Annabelle auch noch Büchertipps. Und Bücher begleiten mich ja die ganze Zeit. Und es kommen mir sowieso in diesen Gesprächen immer Bücher in den Sinn. Ich weiss ja nie, wie die Gespräche rauskommen und ob dann wirklich ich das passende Buch dabei habe. Ich habe jetzt aber schon das Gefühl, weil ich habe Susan Sontag mitgenommen über Frauen. Und Susan Sontag ist 1933 in New York geboren und 2004 ist sie auch dort gestorben. Sie war Schriftstellerin, Kritikerin, Regisseurin und ganz eine wichtige Denkerin vom letzten Jahrhundert. Sie hat da, also in dem Buch ist das noch mal, sind das nochmal ganz viele wichtige Texte von ihr über Frauen rausgekommen und über ganz viel, was wir jetzt eigentlich geredet haben, hat sie auch geschrieben, in einer grossen Sorgfalt und auch sehr viele unterschiedliche Lebenswelten einbezogen. Und ich finde es immer wieder wichtig, dass man auch immer wieder einmal noch Texte lesen von früher. Zum einerseits merken, vieles hat sich auch nicht verändert. Wir müssen also dranbleiben, wir müssen weitermachen. Und es hat Vorreiterinnen gegeben, also weil wir drei würden das alles nicht machen, was wir machen, wenn nicht Frauen vor uns das auch erkämpft hätten und dass wir vielleicht Vorreiterinnen können sein für die weitere Generation. Also darum kann ich das sehr empfehlen. Susan Sontag über Frauen erschienen im Hansa Verlag.
Wunderbar. Danke, Mara. Und jetzt habe ich da eben das Spiel. Du darfst eine Karte ziehen und sie mir geben. Und dann kommt die Frage. Lustig. Ja, Steffi, wann hast du das letzte Mal geknutscht?
Das ist noch nicht so lange her. Zum Glück.
Zum Glück, wie mein Sohn würde sagen. Du darfst noch mal eine ziehen. Welches unerwartete Talent hast du, das niemand kennt? Etwas, wo man wie überrascht ist, wenn man das hört. Oder vielleicht auch etwas, wo du nicht kannst, weil ich denke, dass du es kannst. Wäre auch noch eine gute Frage.
Also ich kann mega dürftig kochen. Das ist aber einfach, das hat sich so ergeben. Aber ich glaube, ich kann noch gut zeichnen. Ich weiss nicht, ob ihr gedacht hättet, dass ich gut zeichnen kann.
Das finde ich jetzt schon, das finde ich spannend. Also du hast noch eine sehr kreative Seite. Also
ich tue einfach gerne mit meiner Tochter zeichnen und mega dann habe ich gemerkt, das geht eigentlich noch gut. Man erkennt
so
es
gerne gut können zeichnen.
Ich kann es überhaupt
nicht. Ich kann nicht, wirklich nicht.
Nein,
ich
kann nicht.
Was ich das Lästigste finde, ist die Zeichnungserklärungen, weißt, wo man dann kann, Kinderbücher, wo man dann lernt, einen Hund zu machen, sodass er nachher auch wie ein Hund aussieht.
Das wäre vielleicht
etwas für mich,
zum Lernen.
Genau. Nach Zahlen.
Machen, wenn wir mal wirklich nicht mehr wissen, was machen in unserem Leben, dann machen wir vielleicht so zusammen ein Zeichnungskürzchen.
Ich komme dann mit.
Du hast noch mal eine ziehen, die letzte, und dann müssen wir die Mara vorlesen lassen, weil sie kann es, glaube ich, wahrscheinlich besser.
Schauen wir mal, ist jetzt gerade ein bisschen Druck.
Ja.
Was bringt dich am meisten zum Lächeln, selbst an schweren Tagen?
Meine Tochter. Das ist vielleicht auch die langweiligste von allen möglichen Antworten, aber es ist wirklich so ein kleines Gespräch. Wir haben viel am Morgen so ein bisschen unsere Zeit, wo wir zusammen in der Küche hocken und schneiden, dann am Abend wieder oder logischerweise in der Ferien endlos. Das ist einfach so. Tut gut.
Das ist so etwas Schönes, so ein Kind. Danke vielmals, Steffi.
Ich danke euch vielmals.
Danke vielmals auch von mir.
Merci herzlich für eure
Einladung. Und bitte kommst du mal wieder.
Ja, mega gerne. Komm, wir machen gerade einen Termin. Dann super, haben wir das schon.
Kalender führen.
Ciao miteinander.
Tschüss.
Tschüss.
Der Podcast ist in Zusammenarbeit mit der Frauenzentrale Zürich entstanden. Seit über 100 Jahren setzt sich der Verein für mehr Selbstbestimmung für Frauen im Kanton Zürich ein. Mehr Infos unter frauenzentrale-zh.ch. und schreibt uns gerne eure Ideen und Feedback auf Insta @frauenzentrale_zh. Es würde uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Danke.